Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Und bitte jetzt Marianne Wilhelm zu uns aufs Podium. Applaus bitte für die Leiterin des Projekts.
Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ich möchte mich bei dir, lieber Wolfgang, sehr geehrter Herr Abteilungsleiter, herzlich bedanken für das, was du uns jetzt dargeboten hast. Denn ich hatte heute beim Überlegen, wie können wir sinnvoll in so kurzer Zeit das beschreiben, was wir hier angegangen sind. Wie können wir diesen Zwiespalt, in dem wir in dieser Arbeit gesteckt sind, deutlich machen. Und da hilft mir natürlich unglaublich das, was du jetzt gebracht hast, weil du sehr deutlich aufgezeigt hast, was sozusagen die eine Seite dieses Begriffs Kompetenzorientierung ist, was die eine Seite dessen ist, was die Gesellschaft mit Bildungsstandards und all diesen Schlagworten, die jetzt so massiv in der Schulentwicklung Platz greifen, was macht diese Sicht aus und was ist denn die andere Sicht? Und die andere Sicht bedeutet für mich und die Arbeitsgruppe, die mich hier umgeben hat, eindeutig das Kind. Das Kind, das in dieser Welt einen Platz finden muss. Das Kind, von dem wir hoffen, dass es mit der Hilfe der Schule, der Pädagogik, unserer pädagogischen Begleitung nicht nur einen Platz in der Welt findet, wo es existieren kann, sondern einen Platz in der Welt findet, wo es glücklich leben kann. Und dieser Zwiespalt auf der einen Seite, die Ansprüche der Gesellschaft, die Ansprüche des Schulsystems und auf der anderen Seite der Anspruch, der mich seit 40 Jahren aufrecht hält, glückliche Kinder auf glücklichen Wegen, möglichst selbst ohne Burnout und glücklich und aufnahmefähig und arbeitsfähig zu begleiten. Das ist etwas, was sich sehr schwer unter dem Anspruch, dass man theoretisch auch noch glaubhaft bleibt, verbinden lässt. Ich glaube, dass es uns ganz gut gelungen ist, das zu leisten und möchte Ihnen so ein bisschen erzählen, wie wir denn zu diesem Projekt gekommen sind. Ich möchte Ihnen so ein bisschen die Projektidee vorstellen, was war unsere Ausgangssituation. Ich möchte kurz etwas zu den Projektmitarbeitern und Mitarbeiterinnen sagen und die Projektziele etwas beschreiben, sodass Sie vielleicht daraus einen gewissen Einblick bekommen, was diese Gruppe jetzt in den letzten 2,5 Jahren geleistet hat und geschafft hat, bis hin zu dieser Publikation. Die Projektidee. Mein Arbeitsplatz ist bis jetzt das IFIS, das Institut für Forschung, Innovation und Schulentwicklung gewesen. In diesem Bereich war ich einige Zeit zuständig für den Bereich Innovation und Schulentwicklung und unter diesem Titel war ich ständig auf der Suche herauszufinden, was läuft denn so in der Welt um uns? Was sind denn neue Strömungen, neue Wege, neue Aufträge in der Bildungspolitik und wie können wir als pädagogische Hochschule diese Aufträge und Neuerungen aktiv aufgreifen, um sie in der Ausbildung, Fortbildung und an den Schulen unterstützend zu begleiten. Der Begriff Bildungsstandards, den gibt es ja schon seit längerer Zeit. In ganz Europa werden Standards erstellt, es wird massiv daran gearbeitet. Und jetzt sage ich einen Schlüsselsatz, ich hoffe, die Betonung gibt Ihnen zu denken. Manche Länder haben die Einführung der Bildungsstandards zur Erstellung von kompetenzorientierten Bildungskonzepten genutzt. Manche. In Österreich sind wir hier in den Startlöchern. Also wenn man sich so ein bisschen umschaut, was in Europa passiert, so sind einige, gerade in Deutschland und in der Schweiz, relativ gut schon untermauert. Da ist es schon sehr klar, wohin die Kompetenzorientierung führen soll, welche Ansprüche an die Schulen gestellt werden, welche Vor- und Nachteile das hat und vor allem, wie ein Bildungsweg vom Kindergarten bis hin zum Verlassen der Pflichtschule oder bis hin sogar zu den Universitäten im Sinne der Kompetenzorientierung, aber lernerorientiert ausgelegt werden kann. Für mich war so der Ausgangspunkt ich schaue mir das an, Bildungsstandard, aha, die fangen jetzt an zu testen und haben mir gedacht, nett, aber was sonst noch? Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich sind Lehrer und Lehrerinnen, die mir immer wieder in der Arbeit, in der Schulentwicklung begegnen, sehr alleingelassen mit vielen Begrifflichkeiten, mit vielen Schlagwörtern, die rundherum auftauchen und die bildungspolitische Diskussion im Moment prägen. Der Herr Abteilungsleiter hat jetzt einige davon genannt. Also für mich war auch so die Frage, okay, Bildungsstandards und was ist denn jetzt zum Beispiel mit Kindern mit SBF? Der einzige Satz, den ich da finde, ist, die sind von der Testung ausgeschlossen. Ja, aber was heißt denn das? Die finden nicht statt, wo verstecken wir die? Schließen wir die jetzt wieder aus, weil sie da nicht hineinpassen? Das heißt, all das hat ja auch Konsequenzen, wenn wir die Vielfalt der Schüler anschauen. Das Schlagwort Individualisierung begleitet uns, solange ich denken kann. Wenn wir draußen schauen, was passiert, müssen wir ehrlich eingestehen, dass es die Individualisierung nicht wirklich gibt. Also ich denke, die Menschen, die das wirklich können, kann man an zwei Händen abzählen und alle anderen sind sozusagen im tastenden Versuchen, vielleicht auf dem Weg dorthin, aber es ist natürlich ganz, ganz schwer, das umzusetzen. Die Schlagwörter fordern und fördern, was heißt das? Welche Ansprüche, welche Bilder haben wir denn im Kopf, wer denn da forderungs- oder förderungsbedürftig ist? Der Begriff der Resilienz, der immer vermehrter auftritt, für mich ganz spannend jetzt im Bereich des Kindergartens, eine ganz wesentliche Rolle spielt, der aber natürlich auch im schulischen Bereich, denke ich, sehr viel mit dem zu tun hat, was ich eingangs gesagt habe. Unsere Aufgabe ist es eigentlich, Menschen auf ihrem Bildungsweg zu begleiten, die im Endeffekt nicht nur wirtschaftlich einen Platz in der Gesellschaft finden, sondern die auch ein glückliches Leben in dieser Gesellschaft führen können, auf der Basis ihrer persönlichen Resilienz, ihrer persönlichen Haltung sich selbst gegenüber. Sie müssen sich selbst als wert erkennen, sie müssen merken, dass sie leistungsfähig sind, wenn auch nicht so wie andere. Aber jeder Mensch braucht diesen Rückhalt, dieses positive Selbstbild, um im Leben seinen Weg gehen zu können, wo immer seine Ziele sein werden und mit welchen Kompetenzen auch immer jemand ausgestattet ist. Die Bildungsstandards so als Maßstab aller Dinge, ist es wirklich so zu verstehen? Wie gehen wir damit um? Welche Bilder haben wir in den Köpfen für jene Schüler und Schülerinnen, die diesen Standards nie entsprechen werden, die diese Ziele nie erreichen können, die aber dafür ganz andere Ziele erreichen können, die aber nie so plakativ genannt werden, wie jetzt die sogenannten BIST-Gegenstände, die hier im Vordergrund stehen. Das Schlagwort der Jahresplanung, viele Lehrerinnen und Lehrer waren jetzt irgendwie ganz deprimiert, weil sie keine Vorstellung entwickeln konnten, was denn da jetzt eigentlich von ihnen erwartet wird und welchen Auftrag sie eigentlich erfüllen sollen. SQA als das jüngste Kind der Herausforderung für die Standorte und, wie Wolfgang Kröppel schon gesagt hat, die EU-Schlüsselkompetenzen. Die Transitionen, Übergänge, wie gestalten wir die, wie schaffen wir es, dass Vorarbeiten von Pädagogen und Pädagoginnen so dokumentiert in die andere Bildungsinstitution kommen, dass das Kind keinen Zeitverlust erleidet, ja, bis man wieder drauf kommt, was kannst du denn eigentlich und wo können wir ansetzen, wo sind deine Stärken, wie können wir dich in deinen Stärken so fördern, dass du vielleicht draußen im Leben irgendwann einmal in diesem Bereich exzellent wirst und mit Hilfe dieser Exzellenz auch einen guten Platz in der Gesellschaft findest. Wobei mir jetzt ein Beispiel aus der Klasse von der Ingrid Teufel einfällt, wo die Kinder zu einem Kind mit Down-Syndrom gesagt haben, du bist einfach unschlagbar im Menschen begrüßen. Dieses Kind ist exzellent in seiner Art und Weise, wie es soziale Kontakte angeht. Und das, denke ich, ist für mich so ein Hintergrund, auf dem ich Sie bitte, unsere Arbeit zu sehen. Natürlich geht es für uns um all das, was Wolfgang Kröppel gesagt hat, aber für mich vordergründig geht es um das Kind, um die Art und Weise, wie wir es schaffen, Kinder in diese Welt, die wir noch nicht kennen, hinauszuschicken. Transitionen und nicht zuletzt die Diskussion um guten Unterricht. Was ist das? Wir wissen alle aus der Schuleffektivitätsforschung, dass guter Unterricht sehr gern definiert wird über den Output, ja, also was können die schlussendlich. Das ist sozusagen das Ziel der Bildungsstandards. Das ist eine Möglichkeit, drauf zu schauen. Es gibt aber natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten, guten Unterricht zu definieren, Qualitätskriterien zu entwickeln, die etwas mehr wollen als zu schauen, was Kinder am Ende kognitiv leisten. Ich glaube, dass wir auch in diesem Sinn einige Anregungen bieten können in unserem neuen Werk, das da heißt Co-Kids, kompetente Kinder, Kompetenzlernen vom Kindergarten bis zur Berufsschule. Das heißt, wir haben uns die Mühe gemacht, in diesem Material den gesamten Bildungsbereich von der Pflichtschule, also vom letzten Kindergartenjahr, das jetzt sozusagen verpflichtend ist, bis hin zum Ende der Berufsschule aufzudröseln in Möglichkeiten, Anregungen, didaktische Vorschläge, viele, viele Items oder Lernziellisten, die Ihnen helfen sollen, herauszufinden, welche Teilkompetenzen machen denn zum Beispiel Methodenkompetenz aus, was steckt denn da eigentlich dahinter und wie können wir mit Hilfe dieser beschriebenen Teilkompetenzen jedem Kind garantieren, dass es, egal wer es ist, wie es ist, wo es herkommt, zeigen können, dass es eine Leistung gebracht hat und dass es auf sich stolz sein kann. Das, denke ich, war unsere wesentlichste Intention in diesem Spannungsfeld zwischen Gesellschaft, Schulpolitik und dem, was Kinder brauchen. Diese Arbeit, so viele Teilbereiche, der erste Teilbereich, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, war sozusagen zu schauen, was gibt es denn rund um uns an Erkenntnissen, wie wird in unserer Umgebung mit Begriffen gearbeitet, welche Begriffe wählen wir für uns als relevant aus. Das heißt, wir haben einen sehr ausführlichen theoretischen Teil, wo wir Schulen und Lehrerinnen die Möglichkeit geben wollen, einen Überblick darüber zu erhalten, was denn jetzt Begrifflichkeiten bedeuten und wie sie in unserer Umgebung im deutschsprachigen Raum verwendet werden. Ich glaube, dass das deswegen wichtig ist, weil wir in der Pädagogik immer das Problem haben, dass wir zwar gerne miteinander diskutieren, aber sehr oft so die inneren Bilder der Begrifflichkeiten sich gravierend unterscheiden. Und ich glaube, eine ehrliche Diskussion und ein kritischer Dialog über das, was hier jetzt passiert und was neue Ansprüche sind, das braucht einmal grundlegend ein Verständnis und eine gemeinsame Auslegung von den Basisbegriffen. Und das haben wir hier versucht. Sie sehen eine lange Liste von Autorinnen. Viele von denen sind heute da. Darf ich euch bitten, dass ihr kurz aufsteht, dass wir so ein bisschen ein Bild haben, wie viele Personen da involviert waren. Könnt ihr euch einmal kurz erheben? Ja. Ich denke, alleine die Ausdauer, mit der wir alle an diesem Thema gearbeitet haben, verdient den Applaus. Wir haben, glaube ich, 2,5 Jahre, ja, ganz viel Arbeitszeit in dieses Werk hineingesteckt. Wir hatten viele Diskussionen, wir waren uns am Anfang auch nicht so ganz einig, wo es denn hingehen soll, was denn die Ziele sein könnten, wie wir mit diesem schwierigen Feld umgehen sollen. Und ich glaube aber, dass wir es ganz gut geschafft haben, hier einen gemeinsamen Weg zu finden. Neben den Autorinnen gibt es aber eine elendslange Unterstützerinnenliste. Da sind einige ganz wichtige Personen für uns, war unsere Institutsleiterin damals Margit Heißenberger, ohne die hätten wir das gar nicht leisten können. Die hat uns unterstützt, auch mit den Ressourcen, die wir selber sozusagen verbraucht haben. Im Staatsschulrat hat uns der Rupert Karatzer, die Regina Grubich-Müller und der Johann Studenski, das war mein ehemaliger Bezirksschulinspektor, den ich geliebt habe bis zur letzten Sekunde, die sind uns da mit Rat und Tat beiseite gestanden, wenn wir sozusagen manchmal irgendwo auch so die Leitlinie gebraucht haben, was wird denn auch gebraucht? Ja, es geht ja immer darum, nicht nur irgendwie so frei herauszuarbeiten, so den eigenen Interessen zu folgen. Es geht natürlich gerade hier an der Hochschule auch darum, dass wir so im Sinne des Stadtschulrats auch brauchbare Dinge liefern. Und insofern brauchen wir einfach hier manchmal einen sehr intensiven Kontakt und intensive Beratung. Wir haben mit Kindergartenleiterinnen gesprochen, uns auseinandergesetzt. Sehr viele Schulen haben uns unterstützt mit ihren Ideen in Richtung kompetenzorientierter Jahresplanung. Ja, was haben die ausprobiert? Was haben sie sich gedacht? Es gibt einige Schulen, die da ganz prominent sind. Ja, die Oberndorfstraße zum Beispiel im 22. Bezirk, die unglaubliche Vorarbeiten geleistet haben, wo der Lehrkörper eigentlich schon alles entwickelt hatte und wir sehr profitiert haben in der Diskussion mit diesen Menschen. Und natürlich die Steinbrechergasse, die mit ihrem Kompass sowas wie eine Basisidee geliefert hat, wie könnte es denn ausschauen, wenn, so wie wir es jetzt versucht haben anzubieten, ein Portfolio eines Schülers oder einer Schülerin vom Kindergarten bis zur Berufsschule sozusagen lebensbegleitend immer wieder die Stärken dokumentiert, sodass ein Kind oder ein Jugendlicher mit diesem Portfolio in der Hand immer wieder spürt, ich bin ein wertvoller Mensch. Ich kann etwas leisten, aber ich gehe einen individuellen Weg. Damit habe ich schon so ein bisschen gesagt, worum es da geht. Einen Theorieteil und einen zweiten Teil, den wir uns eben vorstellen als ein Portfolio, das aber so gestaltet ist, dass es gibt in unserem Material überhaupt keine Vorgaben. Ja, es gibt Vorschläge, es gibt Anregungen, aber nichts von dem, was wir hier liefern, ist sozusagen etwas Fertiges, sondern wir erwarten, dass Sie, wenn Sie damit arbeiten, es zu Ihrem Ding, zu Ihrer Sache machen, dass Sie sehr kindorientiert auswählen, was für Sie wichtig ist, dass Schulleiterinnen und Schulleiter auswählen, welche Schwerpunkte für den Standort relevant sind. Also wir sehen das, was wir gemacht haben, als ein Angebot und es gibt keinerlei Bindung, das, was da drinnen steht, muss umgesetzt werden. Also was die große Befürchtung des Teams war, wenn da, ich weiß es nicht, der Michael wird es besser wissen, 4500 Lernziele drinnen stehen, dann bitte heißt das nicht, dass irgendjemand will, dass irgendjemand 4200 Lernziele erreicht, sondern wir wollten ihnen die Chance geben und die Möglichkeit, mit dem Blick jetzt so, mein Anliegen ist natürlich auch die ganz jungen Kolleginnen jetzt ein bisschen zu unterstützen, von denen wir wissen, wie schwierig das ist, von der Kindbeobachtung dann zu einer pädagogischen Handlungsreaktion zu kommen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, also wirklich die Vielfalt der Lernziele einfach aufzuzeigen, aber mit dem Auftrag an die Praktiker und Praktikerinnen, dass sie sehr bewusst aus dieser Fülle der Lernziele die spezifischen, die für ein Kind von Bedeutung sind oder für einen Schüler, für eine Schülerin von Bedeutung sind, auswählen und sich nicht in irgendeine Schiene pressen lassen, dass ein Mensch irgendwie werden muss. Ja, das möchten wir eigentlich mit unserer Arbeit nicht erreichen. Wir sind in unseren ersten Diskussionen ausgegangen davon, festzustellen, was verstehen wir unter Kompetenz. Und ich habe hier versucht, das mit einem Zitat darzulegen, wie wir glauben, dass Kompetenzen entstehen. Sie werden von Wissen fundiert, das heißt, alles, was wir hier anbieten, geschieht vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich jeder Mensch, der sich frei entscheidet, der selbstständig arbeitet, der seinen eigenen Weg definiert, ein Basispaket an Wissen haben muss. Denn eine freie Entscheidung ist nur dann möglich, wenn ich aufgrund meines Wissens eine Entscheidung treffen kann. Das heißt, natürlich sind kognitive Inhalte wichtig. Kompetenzen werden durch Werte konstituiert, als Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert, aufgrund, ich hätte jetzt besser gesagt, des Willens realisiert, aber es steht so da. Ja, und da sieht man jetzt schon das, was der Wolfgang vorhin auch gesagt hat, Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Ja, irgendwie ist das da auch versteckt. Denn in Wirklichkeit geht es eben darum, ich muss etwas wissen, ich brauche die Wertebasis, damit aus diesem Wissen Sinnvolles entstehen kann. Ich muss die Möglichkeit haben, fähig zu werden, Fähigkeiten zu erproben, etwas auszuprobieren. Ich brauche die Erfahrungen, um das Wissen sozusagen auch anzudocken in mein Erfahrungsnetz, und ich brauche den Willen, etwas zu leisten. Das heißt, wir glauben auch, dass dieser Umgang mit der individuellen Bezugsnorm, mit dem individuellen Lernwegs des Kindes oder des Jugendlichen, diese positive Sicht meiner selbst, meiner Leistungsfähigkeit, meiner Möglichkeiten dazu führt, dass Kinder Leistungswillen entwickeln. Und ich möchte diesen Begriff Leistungswillen wirklich positiv besetzt sehen, im Sinne von Leistungskultur und nicht von Leistungskult. Wie Kompetenzen wirken, die Definition von Weinert kennen Sie alle. Wir haben sie als Basis genommen, als Ausgangspunkt, wie wir diesen Begriff verstehen wollen. Und er führt eben zur Fähigkeit, Probleme in einer für uns noch fremden Welt, da wir nicht voraussehen können, wie sie später einmal sein wird, Problemlösungsmöglichkeiten zu haben, kreativ zu sein, erfolgszuversichtlich zu sein, sich vor dieser Welt nicht zu fürchten, das sollte das Ziel einer kompetenzorientierten Didaktik sein. Was wollten wir erreichen? Inhaltlich wollten wir einen Vorschlag, ein Beispiel geben, wie ein anschlussfähiges Gesamtkonzept an die aktuellen bildungspolitischen Herausforderungen aussehen könnte, vom Kindergarten bis zur Berufsschule. Wir wollten auf der Lehrerseite, ich habe jetzt diesen Hätte-Begriff genommen, weil das etwas ist, was Sie vielleicht gerade aktuell sehr beschäftigt, bedeutet ein erweitertes Rollenverständnis für Lehrkräfte als Evaluatorinnen ihres eigenen unterrichtlichen Handelns. Also das hat der Wolfgang vorweggenommen. Das, glaube ich, ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir Qualität verbessern wollen. Ich sage es jetzt so auf Wienerisch, jeder kehrt einmal vor seiner eigenen Tür. Ja, das, glaube ich, wäre schon ein guter Anfang, wenn wir sehr kritisch schauen, wo stehe ich selber, wo sind meine Stärken und wo sind meine Entwicklungspotenziale. Auf der Seite der Lernenden geht es dabei, sind entscheidende Grundlagen eines erfolgreichen Lernens, dem Unterricht eine Wahrnehmung der individuellen Lernentwicklung zugrunde zu legen. Also in unserem Konzept gehen wir aus auf der einen Seite von den Zielen, was soll gelernt werden, und beziehen diese Ziele, was soll gelernt werden, sofort auf das Individuum, auf das einzelne Kind. Es geht darum, angemessene Herausforderungen vorzugeben. Wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, Lernaufgaben zu definieren, Beispiele zu geben, wie macht man das, wie schauen Lernaufgaben für Kinder auf unterschiedlichen Kompetenzstufen aus, wieder als Beispiele, um es später ganz spezifisch für die Kinder einer bestimmten Lerngruppe zu bearbeiten. Ja, es geht um das Vertrauen der Erreichbarkeit zu vermitteln. Immer schon wieder die Ingrid zitieren. Die Ingrid hat einmal gesagt, jedes Kind hat das Recht, jeden Tag erfolgreich zu sein. Und an das glaube ich, und das ist unsere Verpflichtung, dass wir mit den Kindern in der Reflexion ihrer Arbeit, ihrer Tätigkeiten, ihnen immer wieder dieses Gefühl geben, heute hast du in der Schule etwas geschafft. Und natürlich geht es um Rückmeldung zum Lehr- und Lernprozess, und es geht darum, diesen systematisch sichtbar zu machen und dem Kind sozusagen als positiven Rucksack seiner Möglichkeiten mit auf den Weg zu geben. Ich habe vorhin die Hätte-Studie angesprochen und habe sie jetzt hergenommen, weil sie also in aller Munde ist. CoKids, unser Materialpaket, kann Sie unterstützen, wenn Sie Folgendes umsetzen wollen. Wenn das aktive Lernen jedes einzelnen Lernenden Ihr Ziel ist, wenn es angemessen und herausfordernd sein soll, passend, wenn der oder die Lehrerin und der oder die Schülerin auf unterschiedlichen Wegen überprüfen, wo sie denn da sind, wo bin ich, was kann ich schon, wenn es darum geht, Kindern zu erlauben, auf unterschiedlichen Niveaus zu arbeiten, nicht das, die Gleichmacherei als Ziel zu sehen, sondern jedes Kind als Ziel seiner selbst. Wenn es dann um Qualität der Zielerreichung geht, wenn es um Feedback geben geht und wenn aktive, leidenschaftliche und engagierte Menschen es sich antun, in dieses dicke Buch hineinzuschauen. Ja, ich hoffe, dass Sie jetzt mit den Bildern, die wir gezeichnet haben, und ich danke dem Wolfgang noch einmal, denn ohne dich wäre das jetzt so wirklich eine Halbheit gewesen. Ich habe vor 40 Jahren, als wir viele, viele Stunden in der gemeinsamen Gangaufsicht viele, viele philosophische Gespräche führten, schon gemerkt, du bist ein kongenialer Partner. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und gebe weiter an den Michael Lemberger, der uns so tapfer und mit so viel Geduld durch dieses Projekt geführt hat. Er war sozusagen der Koordinator, hat uns auf Linie gehalten und hat nicht nur viel Geld, sondern auch viele Nervenfasern diesem Projekt geopfert. Bitteschön. Okay.
Vielen Dank, Marianne.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.